Fels. Du trägst mich durch die Stürme, durch die Gefahren, durch was es auch immer sein mag. Du trägst mich durch. Halleluja. Wir haben heute Morgen Gottesdienst und das Thema für heute Morgen ist, wir sind in der Endzeit. Ich spreche die ganze Woche schon über die Endzeit, nicht nur die ganze Woche, sondern den ganzen Monat Juni schon. Was kommt auf uns zu? Das ist das Generalthema. Und jetzt, wir sind in der Endzeit angekommen. Oder die Frage ist, bin ich wirklich in der Endzeit? Ich merke noch gar nichts, verstehst du? Merkst du, dass du älter wirst? Merkst auch nicht. Du denkst, du bist 50. Wenn du 70 bist, du merkst, wenn du 50 bist, denkst du, du bist noch 20. Verstehst? Man wird älter, aber man merkt es alles gar nicht so. Und genauso ist es mit der Zeit, mit der Endzeit. Wir merken gar nicht, wie sich die Dinge verändern. Plötzlich sind wir mittendrin. Plötzlich bist du, ja, in einer anderen Welt, in einem anderen System. Plötzlich ist die Mauer gefallen. Plötzlich ist das passiert und das passiert in der Geschichte. Und das Leben geht weiter, ohne dass du was groß dabei getan hast. So ist die Endzeit. Viele Leute denken, da gibt es Katastrophen und so weiter. Ja, das wird es geben. Aber die meisten Christen schlafen und verpennen die Stunde X und den Tag X. Sind wir in der Endzeit? Das ist mein Thema heute. Wir werden Mittwoch ein gutes Thema haben. Der dritte Weltkrieg steht vor der Tür. Eigentlich stimmt nicht. Der läuft schon fest und sehr, sehr auf dem Plan. Wirtschaftskrise und Kämpfe und Kriege und so weiter. China und Amerika und Europa, die boxen sich und die ringen und ja, der Krieg tobt, ohne dass wir es merken. Weißt du, wir werden älter und wir merken es nicht. So ist es auch mit der Weltgeschichte, mit der Heilsgeschichte. Am Mittwoch wird das Thema sein, dann Angriffe auf das Christentum wird eines der Themen sein und dann die große Endzeitversuchung. Ich habe jetzt diese Tage über China gesprochen. Weißt du, Wohlstand, Technik, Fortschritt, das sind so diese Dinge, die uns heute verführen. Der Teufel ist schlau geworden, der hat was gelernt in den letzten 6000 Jahren. Der ist ja in der Schule gegangen, in der Verführung der Menschheit und so weiter. Und er weiß, er kann die Menschen nicht mit Sünde verführen, sondern er verführt die Menschen durch Wohlstand. Wohlstand ist eine der großen Verführungen unserer Endzeit. Also uns geht so gut, wir haben ja alles, was wir brauchen, was soll sich da groß verändern? So, die Endzeitversuchung und dann kommenden Sonntag wird das Thema sein, Gott hat uns noch nicht aufgegeben. Er sieht manchmal so aus, als wir aufgegeben, vergessen worden sind, nicht abgeholt wurden oder was auch immer ist. Aber Gott hat uns nicht vergessen. Gott hat einen Plan mit jedem Einzelnen. Und zwar einen sehr sachten, sehr leisen Plan. In der Stille passiert das alles. Alles Große passiert in der Stille, in der Verborgenheit. Nur nebenbei. So, die Erde ist in die Jahre gekommen. Alles hat einen Gipfel, eine Spitze erreichen, das Gute wie das Schlechte. Also alles muss in der Endzeit ausreifen. Das ist die Sache, was ich hier als Höhepunkt stellen möchte oder in den Zentrum stellen möchte. Alles muss ausreifen. Gott ist ein Gott, der alles ausreifen lässt. Er ist kein Hitzkopf, der alles nur schnell verändert. Nein, er lässt alles ausreifen, das Gute wie das Schlechte. Und wir sind in der Endzeit, die Endzeit ist geprägt von Extremen. Alles ist das Schlechte ist extrem und das Gute ist auch im Extrem. Beides ist in Extrem. So, das Alte erlebt ein Comeback. Wenn ich so denke, diese ganzen Gedanken aus der Geschichte der Vergangenheit, Archäologie und Ahnenforschung und so vieles, was man denkt, wo kommt das alles her? Und diese alten Geister werden wieder gerufen und aufgeweckt. Und das Neue kommt noch dazu. Und es vermischt sich das Alte und das Neue. So ist die Zeit, in der wir hier leben. Das ist Endzeit. Es geht alles dem Ende, dem Ziel entgegen. Und das Ziel Gottes ist es, die Erlösung und die Errettung des Menschen. Nicht Weltuntergang, nicht irgendeine Katastrophe, sondern die Errettung der Menschheit. Das ist der Plan Gottes. Und Gott will dich und mich erlösen. Unsere Erlösung naht sich, heißt es in der Bibel. Wenn das alles geschieht, hat Christus uns gesagt, erhebt eure Häupter, Kopf hoch. Der Heiland kommt. Und der Heiland hat meines Erachtens schon die Türklinke in der Hand. Der wird bald kommen. Mach dich bereit, was es auch immer ist. Alles reift. Es ist Erntezeit, so wie es in der Bibel heißt. Wir stehen vor der Wiederkunft Jesu Christi. Das ist das größte Ereignis aller Zeiten. Über 2000 Prophetien. In der Bibel gibt es etwa 2500 Prophetien. Über 2000 Prophetien sind schon erfüllt. Damals mit Ankunft Jesu, Weihnachten und so weiter, die Geburt Jesu und Ausgießung des Heiligen Geistes. Und nur noch ein kleiner Rest von Prophetien fehlt noch, das sich erfüllt. Und das erfüllt sich in unseren Tagen, vor unseren Augen. Jesus hat in Matthäus 24 gesagt, die Generation, die das erlebt, die wird so lange existieren, bis alles vorbei ist. Und wir haben 1948 erlebt, wie der Staat Israel auf die Weltbühne kam, wie verschiedene Staaten, die UNO und ja, dieser kalte Krieg und dann wieder abgebaut worden ist. Wer das alles erlebt hat, diese Generation wird alles erleben, bis das sich alles erfüllt. Und wir sind diese Generation, dieses Geschlecht, das nicht vergeht, bis das alles sich erfüllt. Und das Ziel Gottes für unser Leben und hier jetzt für unser Dasein ist die Begegnung mit Christus. Und das stellt alles andere in den Schatten. Jesus wird kommen. Halleluja. Maranatha. Und er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Die meisten Leute denken nicht. Die meisten Leute merken es nicht einmal. Genauso wie du nicht merkst, dass du älter wirst. Das weißt nur, weil du Kalender hast. Wenn du keinen Kalender hättest und keine Uhr hättest, würdest du gar nicht wissen, wie spät es ist und wie weit wir sind. Und ich werde nie vergessen, ich habe gestern Abend euch diese Geschichte erzählt, die habe ich schon öfters hier erzählt. Das hat mich so geprägt, das hat mich gerade für diese Reihe von Vorträgen sogar motiviert. Was kommt auf uns zu? Da bin ich in einer verrückten Anstalt, Psychiatrie auf Deutsch, verstehst du, und da komme ich an, auf dem Parkplatz steht ein Mann und sagt, könnten Sie mir sagen, wie spät es ist? Und ich gucke auf die Uhr und sage ihm, wie spät es ist. Dann stehe ich an der Rezeption, dann steht er auch wieder da und erwartet mich, und dann, als wenn er auf mich abgesehen hätte, wahrscheinlich war das ein Engel, ich weiß nicht, was es war, oder der Herr wollte mir was zeigen und was sagen, dann stehe ich wieder da und dann sagt, könnten Sie mir sagen, wie spät es ist? Und dann sage ich, ja. Dann sage ich so und so weiter. Und da steht immer noch, als ich dann fertig bin mit meinem Hausbesuch dort in der Klinik, dann komme ich raus und da steht er immer noch da und sagt, guten Tag, mein Herr, könnten Sie sagen, wie spät es ist? Ich habe schon gewusst, wer vor mir steht. Aber für mich war das irgendwie, ja, und dann gucke ich auf die Uhr und sage so und so viel. Ach, sagte mein Herr, es wird immer später. Es wird immer später. Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Und er hat mir etwas gesagt, was mich inspiriert hat, eine Vortragsreihe von 3 Wochen zu halten. Was kommt auf uns zu? Es wird immer später. Deshalb auch der Monat Juni. Ich will das sagen, es wird immer später. Und was gerade in diesem Monat Juni passiert ist, Geschwister, politisch, draußen, auf der Weltbühne, das ist Spitze. Das sollte uns aufwachen lassen und aufhorchen lassen. Nordkorea, dieser Besuch mit dem Trump und so weiter, vor 70 Jahren, haben die Krieg da unten und plötzlich kommt da ein amerikanischer Politiker zum ersten Mal nach 70 Jahren und besucht dieses Land. Das sollte uns aufhorchen lassen. Und wenn sie sagen, Friede, Friede, die Gefahr wird ganz schnell kommen, sagt uns die Bibel. Wir sind in der Endzeit und so viele andere. Die Spannungen Amerika und Europa mit diesen Handelszöllen, China und Amerika, auch diese Spannung, nicht nur Amerika, sondern die ganze Welt, Kanada und Mexiko, diese Spannungen, egal was es ist, das sollte uns aufhorchen. In der Welt kriselt es und knistert es. Und auch hier bei uns mit den Flüchtlingen, die Frau Merkel und Seehofer, was auch alles da sein mag. Es mag, wir können denken, was wir wollen. Es ist kein Zufall. Gott schreibt Geschichte. Nicht nur die Menschen, nicht nur die Politiker, nicht nur die Parteien und nicht nur das dumme Volk von unten, dem Demokraten mit ihrem Stimmzettel und ihrem Kreuzchen. Verstehst du? Das ist nicht der Fall. Gott macht Geschichte. Gott schreibt Geschichten. Nur in aller Liebe. Die Erde ist veraltet, wird Oma langsam, die Erde. Verstehst du, in der Bibel heißt es, die Erde flieht und es wurde ja keine Stätte gefunden. Weißt du, das ganze System auf dieser Erde, die Erde bleibt ewig, mach dir keine Sorgen, die Erde wird noch lange bestehen, noch einige paar tausend Jahre und vielleicht Millionen von Jahren. Aber die Systeme ändern sich, die Reiche ändern sich. Wie viele Reiche sind vergangen? Die Macht geht westwärts, steht in der Bibel, verstehst du? Und einmal um diese Erde, gestern war das Thema China, und der Weg wird vorbereitet für die Könige vom Aufgang der Sonne. Und das ist Korea, Japan, China, Indien, Pakistan, Indonesien, diese Länder, die sind groß im Kommen. Und der Westen geht langsam unter. Und das alles passiert in unseren Tagen. Die Macht hat in Babylon angefangen und geht dann nach Assyrien, Griechenland, um ganz schnell zu machen, dann England und dann Deutschland war auch mal eine Supermacht irgendwann. Verstehst du? All diese Mächte und dann ist es rübergegangen über den Atlantik, Amerika und jetzt kommt es wieder zurück, so wie die Sonne einmal um die Erde geht. So ist die Geschichte. Und wenn du die Geschichte verstehen möchtest, die Prophetie, worüber ich die ganze Zeit spreche, die ist so einfach, du brauchst nicht einmal den Heiligen Geist dazu. Du musst nur die Faustregel nehmen, wie es am Anfang war, so wird es auch am Ende sein. Der Anfang kommt zum Ende zurück. So, das ist die Faustregel, die ich dir mitgeben möchte, wenn du prophetische Dinge liest, wie es am Anfang war. So wie es beim ersten Kommen Jesu war, so wird es auch beim zweiten Kommen Jesu sein. Da musst du keine große, besondere Offenbarung des Heiligen Geistes haben. Schau, wie es damals war. Sie schliefen alle. Sie haben alle nicht beachtet. Die Leute in Jerusalem waren so mit ihrer Religion beschäftigt, sie haben es nicht gemerkt, dass Jesus geboren ist. Nur ein paar Weise, ein paar Kluge oder die Hirten, der Herr offenbart hat, die haben es gemerkt. Euch ist heute der Heiland geboren, in Bethlehem, liegt im Stall, oder wird in eine Krippe liegen, in Windeln gewickelt, ganz einfach. Und so kam Jesus, ganz einfach, ganz simpel. Er kam nicht als großer Herrscher und König und Majestät, sondern er kam als Baby auf diese Welt. Und ihr werdet den Menschensohn sehen, kommen in den Wolken des Himmels. Die meisten werden es gar nicht sehen, denn die meisten haben nicht gesehen, wie Jesus gen Himmel fuhr, und die meisten werden auch nicht sehen, wie Jesus wiederkommt. Nur die, die den Heiligen Geist haben, die Jesus geliebt haben, die Jesus gefolgt sind, die werden sehen. Jesus hat sich nicht vorgestellt beim Herodes oder bei dem hohen Priester Kaiphas oder beim Pilatus. Ich bin auferstanden. Nein, nur seinen Jüngern ist er erschienen. Nur die, die ihn liebten. Und deshalb, die Welt wird ihn gar nicht erkennen. Es wird weitergehen. Die Welt, die Geschichte wird weitergehen. Die werden es gar nicht merken. Jesus ist gekommen. Und dann sind sie plötzlich in der großen Trübsalzeit, in der Zeit der Katastrophen. Und wir haben das sechste Siegel gestern kurz betrachtet. Ich könnte im Internet nachhören, wenn ihr es wollt. Würde ich empfehlen. Auf jeden Fall, du solltest informiert sein, was wirklich passiert, was auf uns zukommt. Soll es passiert sein? Ja, da gibt es noch zum letzten Mal eine Chance, sich zu bekehren. Aber da heißt es, und die Menschen taten nicht Buße. Sie lästerten Gott weiter. Die Völker, viele Völker der Geschichte, fast alle Völker der Geschichte, wurden ausgelöscht, ohne dass sie gemerkt haben, dass sie ausgelöscht worden sind. Die Inkas, die Mayas, die Azteken. Das ist durch Dürre, durch Trockenheit, durch Straßenverlegung. Ich denke nur, die Nabatäer von Petra. Weißt du, die Petra war so eine großartige Stadt, gewaltig und einnehmbar, mitten in dem Felsen. Wer hätte es je gedacht, dass Petra eines Tages fällt? Aber die Handelsstraße wurde verlegt. Und plötzlich ist an ihnen alles vorbeigegangen. Und genau das Gleiche passiert. Plötzlich wird an Europa der ganze Welthandel vorbeilaufen. Und die werden sich wundern, was ist mit uns los? Bei uns kommt niemand mehr zum Einkaufen. Verstehst? Genau so wird es sein. Genau so war es damals in der Geschichte. Weißt du, wir denken einfach durch Katastrophen. Nein, Gott hat den kleinen Tieren das überlassen, den Seuchen, den Pestilenz. Und eines fällt immer wieder mir auf, wenn ich die Bibel lese. Euphrat wird austrocknen. Hitze ist angesagt. Wenn ein Fluss austrocknet, ist Hitze angesagt. Also durch Klimaveränderung. Und wir gehen mit großen, riesen Schritten einer großen Klimaveränderung entgegen. Das merken wir jetzt schon. Nur nebenbei. Sind wir in der Endzeit? Ich würde sagen mit 100% ja. Wir sind in der Endzeit. Wir stehen vor der Wiederkunft Jesu. Es fehlt nur noch, dass Jesus kommt. Alles ist schon eigentlich schon da, was da sein hätte sollen und könnte. Und zwar nur Jesus ist noch nicht da. Der Herr. Und das ist eigentlich Gnade, dass er noch nicht da ist. Weißt du, wenn wir sagen, komme bald, Herr Jesus, ist alles schön und gut. Aber es gibt noch so viele Menschen, die Jesus nicht erkannt haben. Und die müssen Jesus noch erkennen und sollten Jesus erkennen. Und eines der großen Endzeitzeichen ist, und das Evangelium wird der ganzen Welt zum Zeugnis gepredigt. Und wenn ich daran denke, nach dem Krieg hier, wir haben die Evangelisten, vor allem amerikanische Evangelisten, weltweit gepredigt, Heilungsevangelisten, die haben weltweit gepredigt. Billy Graham war eine Stimme Gottes meines Erachtens, was das Evangelium weltweit gepredigt hat, man sagt es ihm nach, dass er zu mehr als 200 Millionen Menschen gepredigt hat. Verstehst du, es war auch eine Stimme Gottes, die dem Herrn den Weg bereitet. Gott hat diese Stimme abgerufen. Die Heiligen haben abgenommen. Das steht auch in der Bibel. In der Endzeit werden die Heiligen abnehmen, wird es immer weniger Heilige geben. Scheinheilige wird es viele geben. Verstehst du? Da bist du entsetzt. Mir ist mal vor 40 Jahren mal in Frankfurt passiert, bin ich auf dem Bahnhof und dann stehen da zwei junge Männer in Schwarz mit Krawatte und Tasche in der Hand und haben so ein Wutten an der Brust. Wir sind die Heiligen der letzten Tage. Ich war so entsetzt, sage Entschuldigung, ich möchte wissen, wo kommen Sie her, was sind Sie denn? Wir sind, und dann sagen sie ganz felsenfest und 100% überzeugt, wir sind die Heiligen der letzten Tage. Das waren Mormonen. Verstehst du? Heilige der letzten Tage. Ich habe noch nie Heilige der letzten Tage gesehen, aber viele geben sich aus als Heilige der letzten Tage, aber die sind nicht unbedingt die Heiligen der letzten Tage. So, Daniel sagt, in den letzten Tagen werden die Menschen ein großes Wissen zunehmen. Alle 7 Monate verdoppelt sich das Wissen in unserer Welt. Du kommst gar nicht mit. Was du in der Schule gelernt hast, kannst alles in den Papierkorb schmeißen. Die ganze Geschichte, die ganzen Nationen, die gibt es heute zum großen Teil gar nicht mehr. Verstehst? Da heißt es, in den letzten Tagen werden die Menschen eine große Weisheit bekommen. Eine große Weisheit, nicht nur in der Theologie und Gotteserkenntnis, nein, auf allen möglichen Gebieten. Und wir sind mitten in der Endzeit, auch was Wissen anbelangt. So viel Wissen, was wir heute haben, du kannst dein Dictionary oder dein Lexikon vergessen. Das ist alles schon überholt. Weißt du, ich habe den großen Brockhaus zu Hause, ich habe noch ein paar andere Lexikon zu Hause, das muss ich irgendwann mal entsorgen. Weil das stimmt alles nicht mehr. Und das Wissen verdoppelt sich und verdreifacht sich von Generation zu Generation. Und nicht nur das, jedes Mal werden neue Patente entdeckt und entwickelt. China meldet jedes Jahr, oder haben im letzten Jahr fast 1 Million Patente angemeldet. Musst du überlegen, eine Nation der Erfinder. Wir Deutsche haben nur gerade 100.000 angemeldet. Aber du siehst, das Wissen nimmt zu mit diesen neuen Patenten, mit der neuen Entwicklung. Denn es ist unvorstellbar, der Mensch fliegt zum Mond, erzähl noch deinem Opa. Die Menschen gehen auf den Mond spazieren und die werden bald zum Mars fliegen und die kreisen um die Erde in 400 Kilometer Höhe, umkreisen die Erde, die erforschen den Weltraum oder die tauchen in die tiefsten Stellen des Meeres. Ich denke nur, erzähl doch dem Opa. Der sagt, du spinnst, bist verrückt. Die werden dich nicht für ernst nehmen, deine Ahnen, deine Vorfahren. So schnell hat sich die Welt verändert in den letzten 100 Jahren. Und wir haben den Schöpfungsauftrag Gottes erfüllt, als der liebe Gott sagte, füllt die Erde, macht euch die untertan und vermehrt euch. Wir haben fast 7 Milliarden oder 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Sind wir die letzte Generation? Die Welt verändert sich rapide. Im Augenblick entsteht in Shanghai eine Megastadt von 42 Millionen. Ich muss vorstellen, Berlin hat 4 Millionen Menschen. Und nicht einmal das. Und dann 42 Millionen Menschen. Diese Megastädte entstehen. Am Anfang des Jahrhunderts war London die einzige Stadt, die 1 Million Einwohner hatte. Und jetzt gibt es Städte, das ist ganz normal, mit 20 Millionen, Tokio und viele andere Städte. Verstehst du? Mittlerweile, das Land verstädtert mehr und mehr. Ohne dem ist unser Leben nicht mehr vorstellbar, was also durch die Technik, durch die Medien und so weiter entsteht. Wenn du vorstellst, heute kannst du kommunizieren mit der halben Welt. Früher musste Touren und Taxis da ihre Boten durch die Lande schicken, das hat manchmal eine Woche gedauert, bis die Nachricht dort ankam. Heute in Bruchteilen von Sekunden. Die meisten Leute gehen heute nicht mehr einkaufen. Sie gehen online. Verstehst du, sie bestellen online. Ich sehe bei einer meiner Nachbarinnen, die kriegt jede Woche Pakete. Und dann probiert sie das und das ist nicht gut und dann schickt sie wieder zurück. Weißt du, die Leute kaufen online. Das kommt mehr und mehr. Bezahlen Bargeld los. Das ganze Bankwesen hat sich so rapide verändert. Das haben die wenigsten gemerkt. Das ganze Bankwesen. Wenn du kein Konto hast, dann stimmt mit dir was nicht. Und heute sollen sogar die Arbeitslosen, Hartz-IV-Empfänger und viele andere auch ein Konto haben. Die müssen ein Konto haben. Die Bank muss ein Konto ihnen geben. So. Kannst du dir vorstellen, ohne Navi mit dem Auto zu fahren? Die meisten Leute können keine Karte mehr lesen. Oder haben keine Ahnung, wie liest man eine Karte. Da musst du einfach dein Navi eingeben, dein Ziel eingeben und das bringt dich an Ort und Stelle. Bis auf ein paar Meter. Aber ich sagte auch eines, wir sind in einer großen Gefahr. Stellen wir vor, Strom fällt aus. Und die Bibel sagt, es wird in einem Tag, in einem einzigen Augenblick, wird das Chaos ausbrechen. Der Strom fällt aus. Aber nicht nur das, bald gibt es Autos, die ohne Fahrer fahren. Da kannst du deinen Führerschein bald abgeben, kannst du so einfach dich reinsetzen, drückst auf den Knopf und gibst das Ziel an und dann fährst du dorthin. Das gibt es heute mittlerweile. Es ist das Wahnsinn. Ich weiß noch, als hier bei uns am Potsdamer Platz diese Eisenbahn war, weißt du, war nur Teststrecke. Da steigst rein und da ist kein Schaffner da in dieser Straßenbahn oder in dieser Straßenbahn und der geht automatisch weg und fährt an und denkst, Mensch, der geht noch, die rast noch weiter. Du musst lernen, der Technik zu vertrauen. Und die Menschen werden nicht nur gläubig sein, die werden auch der Technik sehr gläubig sein gegenüber. Die werden der Technik vertrauen. Und mittlerweile gibt es diese Bahnen schon ohne Schaffner. Man probiert es sogar Busse ohne Schaffner. Oder Autos ohne Schaffner. Das wird jetzt alles ausprobiert. Du brauchst bald gar keinen Führerschein. Also kannst du noch Auto kaufen und dann einfach dich einsetzen und weiter. Fahren. Oder kannst du dir vorstellen, dass die Zeit kommt, oder die Zeit ist schon da, man in der CeBIT-Ausstellung, da gibt es Roboter, die einen Menschen pflegen, die alles machen, verstehst du, die dir die Zähne putzen und dich wickeln, als alter Mensch, das alles wird kommen, weil wir haben zu wenig Pflegepersonal. Du siehst also, wie die Technik ausreift, die ist sehr ausgereift, wir sind in der Endzeit. Dein Opa, deine Oma, die haben von dem allem gar keine Ahnung gehabt. Hättest du es denen erzählt, die hätten dich in die Irrenanstalt reingeliefert. Aber ich sag dir eines, da muss nur einmal Strom ausfallen. Und der Strom wird ausfallen, kann ausfallen. Denn daran die Kriegsführung, die neue Kriegsführung ist nicht Atombombe oder Granaten oder Bomben oder was weiß ich, Geschosse. Es sind die Hacker. Weißt du, die legen ganze Kraftwerke lahm oder die ganzen Kläranlagen oder die ganze Wasserversorgung lahm. Da kannst du plötzlich vieles nicht mehr. Und nicht nur das, sondern in der Bibel heißt es, dass die Sonne ihren Schein verliert. Denn alles ist aufgebaut auf Energie, auf Solar, auf der Einwirkung der Gravitationskräfte und der Sonne. Und wenn das einmal ausfällt, dann kannst du nicht einmal deine Toilette mehr abspülen. Ich sag dir's. Wir gehen in eine Zeit, wo der Mensch plötzlich machtlos, ohnmächtig wird. Das kann schnell passieren. Denn ohne Energie läuft nichts. Wir sind Abhängige, nicht Drogensüchtige. Wir sind abhängig von der Technik, von der Energieversorgung und von vielen, vielen mehr. Ohne Strom, da sitzen wir bald im Dunkeln, kannst kein Radio mehr hören, kannst kein Fernsehen mehr gucken. Verstehst du, sitzt im Dunkeln, kannst nicht einmal telefonieren und kannst dein Smartphone vergessen. Stromausfall kann kommen und so weiter, denn wir sind abhängig von der Strahlung der Sonne, von der Auswirkung der Sonne, und die Sonne ist sehr aktiv, jetzt zur Zeit, sehr aktiv. Und was machst du dann? Und in Offenbarung 16, Vers 8 lese ich, und der vierte Engel goss seine Schale über die Sonne und es wurde ihr Macht gegeben, den Menschen zu versengen mit Feuer. Macht über die Sonne, eine Endzeitplage. Wir haben die Klimaveränderung, aber das ist nicht alles. Sind wir in der Endzeit, ist meine Frage, der ich heute nachgehe, und ich sage, das kann ganz schnell passieren. Plötzlich stehst du da. Nicht nur das Ozonloch, noch viel mehr passiert in dieser Welt. Solare Störungen, da gibt es plötzlich gar keine Energie mehr. Da nützen die ganzen Solarzellen nicht und Elektroautos nicht und computergesteuerte Autos. Es gibt keinen Funkkontakt. Die Elektromotoren funktionieren nicht mehr. Weißt du, dass es nicht nur, dass es keinen Funkkontakt gibt, auch die Elektromotoren funktionieren nicht mehr. Die ganze Technik funktioniert nicht, die so aufgebaut ist. Weißt du, so plötzlich. Und die Bibel sagt, das Verderben wird plötzlich kommen. Das wird alles so perfekt gemacht, alles das Beste und so weiter. Und Gott, weißt du, das passiert, der Turmbau zu Babel, die Geschichte wiederholt sich, wieder Turmbau zu Babel. Die Menschen haben ihren Turm gebaut und so weiter, dann kam der liebe Gott herunter und runter geguckt und sagte, wenn die machen, was sie wollen, wenn die sind eins, die sind entschieden und die sind entschlossen, die werden machen, was sie sich vorgenommen haben, er hat die Sprachen verwirrt. Und was ist passiert? Die haben sich plötzlich einander nicht mehr verstanden. Und genauso wird es gehen. Gott wird eingreifen in die Geschichte. So unmerklich. Und die Sonnenaktivitäten nehmen zu, beeinflussen unsere ganze Energie. Auch die Satelliten, plötzlich hast du keinen Empfang. Die können fliegen oder die fliegen davon. Die Prophetie, Die meisten Vorzeichen sind bereits eingetroffen. Über 2000 prophetische Weissagungen sind erfüllt. Lies die Bibel, studier die Bibel. Das ist, was ich hier im Monat Juni mache. Ich habe ein paar Dinge nur angerissen. Ich kann nicht alles predigen, diese 2000 Prophetien. Aber es ist nur Bruchstücke. Das Wesentliche, was mich angeht, was dich angeht, Europa, Deutschland, Weltregierung, Globalisierung. Aber Gott sagt, weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses, will ich dich auch bewahren von der großen Versuchung, die weltweit sein wird. Weißt du, weltweit wird eine Versuchung sein. Nicht nur hier in Deutschland oder Europa oder in den USA. Nein, weltweit. Die ganze Welt wird davon erfasst sein. Und die Faustregel, habe ich euch gesagt, ist, der Anfang kommt zum Ende wieder zurück. Das, was einmal war, das kommt wieder. Die Geschichte wiederholt sich. Und zwar, die reift aus. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da war nur ein bisschen das kleine Paradieschen. Aber die Welt ist weitergegangen. Über die ganze Erde hat sich das alles verbreitet und ausgeweitet. Die Macht ging rund um die Welt von Babylon aus. Und jetzt kommt sie wieder zurück über den Euphrat, den Weg der Könige vom Osten. Wenn ich daran denke, die Veränderung so plötzlich über Nacht. Wer hätte es gedacht, dass plötzlich Nordkorea wieder auf den Plan kommt? Und Nordkorea hat eine Geschichte. Das ist fast der Zipfel der Kontinente. Der Westen stirbt langsam aus. Die Welt ist im Wandel begriffen. Aber das merke ich alles gar nicht. Weißt du, es ist so weit weg. Bei uns in Litauen und Russland damals und der Sowjetzeit hat man immer wieder gesagt, Moskau ist so weit weg. Ach, lass sie doch machen, was sie wollen. Aber letztendlich wurde unser Leben bestimmt von dem, was in Moskau passierte, was dort beschlossen wurde, wer dort regierte. Moskau ist so weit weg. Und das sagen Christen auch. Ach, das ist alles so weit weg. Alles so weit weg. Das meiste passiert so unmerklich, so still, heimlich, geht es vor sich. Plötzlich bestimmt jemand anders über unser Leben. Ich denke nur, plötzlich wird die ganze Macht, die ganze Autorität an Europa abgegeben. Europäische Gesetze bestimmen unser Leben. Nicht mehr deutsche Gesetze. Die europäischen Gesetze. Und eines Tages werden globale Gesetze unser Leben bestimmen. Aber wir merken das gar nicht. Das ist so weit weg. Brüssel ist so weit weg. Peking ist so weit weg, Washington ist so weit weg, Moskau ist so weit weg. Wir werden heimlich eingelullt, beruhigt und beschwichtigt, nimmt nicht so dramatisch alles. Der Teufel versteht das ganz raffiniert, Sand in die Augen zu streuen. Ganz besonders den Christen, den lieben Heilandsleuten. Weißt du, ganz besonders die lieben Heilandsleute, die beten für die ganze Welt, aber die beten nicht mehr für sich selber. Du solltest aufhören, für Deutschland, für Amerika oder Afrika zu beten, fang an, für dich selber zu beten. Es wird erzählt, Friede, Friede, Freiheit, Gerechtigkeit, Demokratie, alles ist im grünen Bereich. Das ist Endzeit. Weißt du, Wohlsein, Wohlstand, alles ist im grünen Bereich. Und das Verderben ist so weit weg, da drunten irgendwo. In Hinterdupfing passiert das alles. Nein, das Gericht steht vor der Tür. Gestern habe ich das Bild benutzt von Belsatzer. Der feiert sein Fest da und jubelt und nimmt diese heiligen Gefäße und sagt, wo ist Gott? Wo ist der Allmächtige? Und so weiter. Und da stehen die Perser schon vor den Toren und leiten den Euphrat um und sie steigen durch die Mauer rein und ermorden noch in dieser Nacht, sagt die Bibel, wurde der Belsatzer umgebracht. Und die Schrift ist an der Wand. Mene, Mene, Tekel, Uphrasin. Die Zeit läuft ab. Das Countdown läuft. Und weißt du, wie Countdown läuft? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und dann geht die Sache los. Bald ist zu Ende mit der ganzen Aufbauzeit. Bald ist zu Ende mit der ganzen Besserwisserei. Verstehst du? Da wird plötzlich den Spinnern das Maul gestopft. Denk an Belsatzer, denk an diese Geschichte. Bald wird der Teufel losgelassen. Bald lässt er die Katze aus dem Sack. Wie war, als der Hitler kam? Denk an den Hitler. Die ersten paar Jahre war Aufbau, war Eintopf, war Autobahn, hat jeder Arbeit gehabt. Hat jeder Volksempfänger gehabt, hat jeder einen Volkswagen gehabt oder haben können. Weißt du, und dann hat er die Katze aus dem Sack gelassen. Und so wird es auch in der Endzeit sein. Das Dritte Reich war eine Generalprobe des Teufels, meines Erachtens. So wird es sein. Weißt du, alles nur gut, wunderbar. Und die Leute haben es nicht gemerkt. Erst als sie voll drin waren, und als sie voll drin waren, konnten sie nicht mehr zurückgehen. Es gab keinen Rückwärtsgang mehr. Weißt du, diese ständige Erneuerung der Erde, des Menschen, des Lebens, hat irgendwo ein Ende. Irgendwo ist die Spitze, der Gipfel erreicht. Die Erde ist veraltet, so heißt es in der Bibel. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 18. Das war vor 2000 Jahren, als er das geschrieben hat, der gute Mann. Kinder, so spricht er uns an. Kinder, wir sind noch gar nicht geboren. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, sind jetzt schon viele Antichristen da, aufgetreten und so weiter. Und viele Christen erkennen das nicht, dass schon viele Antichristen aufgetreten sind. Wir sind durchaus die letzte Generation. Erst Matthäus Kapitel 24, Vers 32, da lese ich: Von dem Feigenbaum aber lernet das Gleichnis, wenn sein Zweig schon weich geworden ist und saftig ist und Blätter hervortreibt, so erkennt, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr das alles seht, so erkennet, dass es nahe ist vor der Tür. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Hat Jesus gesagt, der Feigenbaum, diese politischen Veränderungen. Und die Welt ist seit 48 oder 45 nicht mehr dieselbe Welt. Hat sich so viel verändert. Und da heißt es, der Himmel und die Erde werden vergehen. Aber meine Worte sollen nicht vergehen, sagt Christus. Himmel und Erde, denkt nicht, dass der Himmel zusammenkracht. Da ist viel zu stark, zu stabil, diese Himmel. Aber die Systeme, die Herrschaften, die Völker, die brechen zusammen. Himmel und Erde. Leute, was wir hier jetzt haben, ist unsere letzte Henkersmahlzeit. Genieß das Leben noch. Ein paar Augenblicke, wo du lebst. Wir sind weit in der Endzeit voraus. Gewaltige Stürme werden über die Menschen hereinbrechen, sind schon hereingebrochen. Denk an den Zweiten Weltkrieg, was da alles passiert ist. Und ich sage euch, in der Endzeit, da wird kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Alles wird umgedreht, alles wird nicht mehr so sein, wie es war. Der Stress, was wir haben. Früher, da konnte ein Mann eine ganze Familie versorgen. Heute ist er froh, wenn er sich selbst versorgen kann. Wir gehen teuren Zeiten entgegen. Weißt du, wenn die Stunde kommt, wird bei vielen ein Entsetzen geben. Ja, das habe ich nicht so gedacht, gar nicht so vermutet. Hör auf mit deinen Vermutungen und mit deinem Denken, mit deinem Philosophieren. Lies, was die Bibel sagt. Eine Zeit, wie es noch nie war, seitdem es Menschen gibt, steht immer wieder in der Bibel. Nicht nur, dass diese Geschichte sich wiederholt, sondern es wird eine Zeit sein, wie es noch nie war, seitdem es Menschen gibt. Geschichte wiederholt sich, aber irgendwo ist der Endpunkt erreicht. In der Endzeit wird jeder mit sich selbst beschäftigt sein. Es wird bei ihm selber ums Überleben gehen. Da kannst du nicht sagen, komm mit. Ich kann für meine Frau, für meine Familie, für meine Kinder nicht sorgen. In der Bibel heißt, einer wird auf dem Bett liegen, der eine wird angenommen und der andere nicht. Einer wird in der Mühle mahlen, der eine wird angenommen und der andere nicht. Du kannst nicht mehr für deinen Kollegen, deinen Nachbarn, deinen Freund sorgen. Du musst für dich selber sorgen. Du kannst nicht für deine Kinder mehr sorgen. Deine Kinder müssen sich für sich selber sorgen. Du musst für dich selber sorgen. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Ich sage, das ist unsere letzte Henkersmahlzeit. Weißt du, was es ist? Da kannst du richtig reinhauen. Aber es ist alles zu spät. Alles sinnlos, alles wertlos. Das Leben geht zu Ende. Menschen werden, in der Bibel heißt es, wie betrunken sein. Die Erde wird taumeln. Die Völker werden taumeln. Die werden von einem Ende zum anderen rennen. Meine Frage ist, sind wir in der Endzeit? Leben wir schon? Wie weit ist es? Es ist schon ein paar Sekunden vor 12, vor Mitternacht. Menschen werden wie betrunken sein. Sie werden taumeln und kotzen, steht in der Bibel. Sie werden kotzen. Und wenn du heute über die Politik liest, wenn du manchmal auf Facebook in manchen Gruppen drin bist, also da steht es immer wieder, mir ist zum Kotzen, die Regierung, und das ist mir zum Kotzen, das ist mir zum Kotzen. In Jesaja Kapitel 19, Vers 13 ist die Rede über die Fürsten von Soan. Eigentlich, da ist mal der Lot hingelaufen in dieses Dorf da, um ihn sich in Sicherheit zu bringen. Die Fürsten von Suan sind zu Toren geworden. Die Fürsten von Memphis in Ägypten sind betrogen. Die Häupter seiner Geschlechter lassen Ägypten taumeln. Die Politiker sind ratlos, denn der Herr hat einen Taumelgeist unter ihnen ausgegossen, dass Ägypten taumelt wie besoffen, wie Trunkenbolde, und sie speien. Steht in der Bibel. Sie kotzen. Speien. Steht in der Bibel. Das ganze Übel wird von Menschen, von den Fürsten selbst verursacht. Glaub doch nicht, dass der liebe Gott seine Hände hier schmutzig macht. Ich glaube nicht an diesen Spuk. Gott wird seine Hände nicht schmutzig machen. Er wird den Menschen die Welt überlassen, dem Teufel überlassen. Macht es, macht es. Ihr wolltet ja regieren, ihr wolltet ja Herren sein, ihr wolltet ja bestimmen. Also bitte macht es. Und dann, die Welt ohne Gott geht vor die Hunde. Die Welt ohne Gott geht vor die Hunde. Wen Gott recht leitet, der wird nicht in der Irre gehen. Aber wenn er nicht leitet, der wird wahnsinnig. Wenn Gott fehlgehen lässt, wir haben in der Bibel, er hat sie dahin gegeben. Weißt du, was das heißt? Römer 1, lies mal, dahin gegeben. Römer 1, Vers 26, darum hat sie Gott dahin gegeben, in schändliche Leidenschaften, sich selbst zu vernichten und zu zerstören. Hat sie dahin gegeben. Macht es, macht es. Weißt du, manchmal denkt man, warum hat Gott nicht verhindert? Gott verhindert nicht. Gott lässt den Menschen freien Willen. Jeder Mensch hat freien Entscheidungswillen. Verstehst du? Jeder darf sich selbst entscheiden, für oder gegen Gott. Für Gott oder den Teufel. In Weisheit, das ist ein apokryphisches Buch, Weisheit 10, Vers 8, da heißt es, und sie achteten es nicht an der Weisheit und hatten danach nur Schaden, weil sie die Weisheit nicht angenommen haben. Sie haben nicht nachgedacht, sie haben sich keine Gedanken gemacht. Sie haben gelästert und gespottet. Die Betbrüder, die Betschwestern, verstehst du, die Frommen da. Sie haben die Weisheit nicht geachtet. Und darum haben sie den Schaden, dass sie das Gute nicht erkannten, sondern hinterließen auch sogar den künftigen Lebenden noch einen Denkmantel ihrer Torheit. Weißt du, eigentlich, wir hinterlassen, wenn wir ohne Gott leben, unseren Kindern und Kindeskindern noch unsere Dummheiten zurück. Verstehst du? Verstehst du? Wir sollten drüber nachdenken. Hier steht es drin diese Dummheit wird offenbar. Ihr Irrtum wird nicht verborgen bleiben. In Weisheit Kapitel 1, Vers 13 lese ich auch weiter hier, auch wieder so ein apokryphisches Buch. Denn Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keinen Gefallen am Untergang der Lebenden. Gott ist nicht interessiert an dem Tod des Menschen. Gott will, dass der Mensch gerettet wird, dass er lebe. Aber die Menschen ohne Gott. Gott leitet jeden recht, der sich leiten lässt. Auch wenn er ein Heide ist. Weißt du, Gott ist jedes Volk angenehm, das gottesfürchtig ist. Gott verführt niemand und versucht auch niemand. Oder wie auch immer, aber Gott überlässt einen der Irrlehrer der Lüge, wenn er sich nicht vom Geist Gottes leiten lässt. So wie vor der Sintflut, die Menschen ließen sich nichts mehr vom Geist Gottes sagen. Und heutzutage haben wir auch das. Wer lässt sich von Gott noch was sagen? Nicht einmal Christen. Selbst wenn die es wissen, was Gott will, machen sie genau das Gegenteil. Als ich mal in Jugoslawien war, dann fahren wir so, und da war noch Tito an der Macht. Als wir so durch Jugoslawien fahren, dann sagt mir der jugoslawische Bruder, der neben mir sitzt, sagt er, weißt du, was wir machen? Wir legen den Blinker links raus und wir fahren rechts. Und so sind viele Menschen, die legen den Blinker auf der anderen Seite raus und die fahren anders. Genau das Gegenteil. Die Welt würde heute anders aussehen, das predige ich auch schon die ganze Woche, den ganzen Monat. Die Welt würde ganz anders aussehen, wenn die Christen das tun würden, was sie sagen. Aber ihr Wort stimmt nicht überein mit ihrer Tat. Furchtbar. Gottesfurcht bewahrt uns vor dem Übel in Weisheit. Du solltest auch nicht nur die biblischen Bücher lesen, die bei uns in der Bibel sind, sondern lies auch diese apokryphischen Schriften einmal. Die stehen auch in deiner Bibel. Martin Luther hat geschrieben, das sind gut zu lesen. Es ist nicht Wort Gottes gleich, aber es sind gut zu lesen. Und dann in Weisheit Kapitel 10, Vers 6, da heißt es, die Weisheit rettete den gerechten Lot, als er beim Untergang der Gottlosen vor dem Feuer floh und die fünf Städte vernichtet worden. Die Weisheit, der Verstand rettete. Nicht nur der liebe Gott rettete ihn. Nein, der Verstand rettet auch uns. Wenn du dein Grips einschaltest, dein Computer einschaltest, deinen inneren Computer, den Geist. Hier, die Weisheit rettet den gerechten Lot vor dem Untergang. Wir sind in der Endzeit und wir brauchen unbedingt die göttliche Weisheit, die Zeichen der Zeit zu verstehen. Wir singen, wir haben, glaube ich, gestern gesungen, öffne mir die Augen, Herr. Verstehst du, Gott möge uns die Augen öffnen, dass wir erkennen, wie spät es an der Welt nur Gottes ist. Es wird immer später. Mein Herr, es wird immer später. Es wird immer später. Und wenn du das erkennst, es wird immer später, es wird immer schwieriger. Weißt du, als du jung warst, da konntest du über Berge springen. Aber jetzt kommst du nicht mal über Maulwurfhügel rüber. In aller Liebe, verstehst du? Wir sind nicht mehr so flexibel, wir sind nicht mehr so veränderungsfähig. Einen alten Baum verpflanzt man nicht mehr. Und je später du dich bekehrst, desto schwieriger hast du, zum Glauben zu kommen, dein Leben zu verändern. Deshalb, tu das, was du kannst, tu das in deiner Jugend oder in der angenehmen Zeit. Deshalb sagt die Heilige Schrift, kauf aus die Zeit. Es ist angenehme Zeit. Einige Menschen erkennen die Wahrheit. Einige wenige. Aber langsam erkennen sie. Sie merken, wir werden manipuliert, wir werden betrogen, wir werden belogen. Von wem auch immer. Von den Politikern, von den Pastoren. Ja, Pastoren lügen doch nicht. Doch. Die erzählen da, was weiß ich, wonach uns die Ohren jücken. Ach, wir sind alles gut, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Verstehst du, im Himmel wird es keine braven Leute geben, nur wiedergeborene Menschen. Das Ende kehrt zum Anfang zurück. Der gute Mann Salomo sagt in Prediger 1, Vers 9, das, was war, ist das, was wieder sein wird. Und das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Und es wird gar nichts Neues mehr unter der Sonne geben. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das, was war, das ist. Das reift nur aus, steckst einen Samenkorn in die Erde, das wächst, gedeiht und entwickelt sich was ganz Neues. Und das vermehrt sich und multipliziert sich. So wie die ersten Erdentage waren, so werden auch die letzten Erdentage sein. Sei nicht erschrocken. Weißt du, du kannst die Zeichen ganz normal erkennen. Da brauchst du keine große Offenbarung. Weißt du, ich möchte gegen diese Supergeistlichkeit angehen heute und möchte etwas gegen diese Supergeistlichkeit sagen. Weißt du, viele Menschen sagen, wir brauchen da vom Herrn eine Offenbarung, ich muss den Heiligen Geist fragen. Nein, frag die Bibel. Mach die Augen auf. Lies die Zeitung. Beobachte die Welt. Sei sensibel dafür. So wie die ersten Erdentage waren, so werden auch die letzten Tage Erdentage sein. So wie die letzten Erdentage Jesu waren, so werden auch unsere erst letzten Tage sein. Überleg einmal, wie waren die letzten Tage Jesu, als er gekreuzigt wurde? Jesus starb einsam. Die Apostel waren alles Feiglinge in aller Liebe. So werden auch die letzten Tage sein. Schau doch die Christen, deine Freunde, deine gläubigen Brüder und Schwestern. Sind das alles Helden? Weißt du, sie laufen weg, wenn es ernst wird. Sie laufen dir weg. So wie die Urchristenheit war, so werden auch in den letzten Tagen die Christen sein. Sie wurden verfolgt. Sie mussten in den Untergrund gehen. Sie mussten sich mit den Irrlehren auseinandersetzen. Wenn ich dran denke, heute, mein Gott, sage ich immer wieder, wie viel Irrlehren, wie viel Verführung, wie viel falsche Propheten gibt es heute? Wenn du anfängst zu warnen, ich habe eine Phase in meinem Leben gehabt, ich habe gedacht, ich bin der einzige Gläubige noch. Tja, wenn du siehst, der ist Verkehr, der ist Verkehr, der ist Verkehr, der ist Verkehr, der glaubt an irgendwelchen Spuk und der glaubt welchen Unsinn. Ja, die Christen wurden verfolgt und mussten sich auseinandersetzen mit verschiedenen Irrlehren und Dinge. Und das alles war schon einmal, verstehst du? Das alles war schon einmal. Du denkst, das ist was Neues, so viel Irrlehren in den Tagen von Paulus und den Aposteln gab es eine ganze Menge von Irrlehren. Es ist nur eine Neuauflage in einer Gestalt, aber im gleichen Wesenskern. Weg von Gott. Das machen wir alle selber. Verstehst du, dieser autonome Mensch. Und die Technik tut das Gleiche. Ach, das macht der Doktor, das machen die Technik, das macht der Roboter, das macht der Computer. Wir sind so weit gekommen, dass wir Gott gar nicht mehr brauchen. Wer braucht heute noch den lieben Gott? Höchstens zum Sterben. Aber sonst, alles Mögliche können wir selber machen. Mit der Medizin, die hilft mir, die Schmerzen zu verdrängen. Alle Entwicklungen und Erscheinungen waren am Anfang mal keimhaft da und jetzt voll ausgereift. Wie es beim ersten Kommen Jesu war, so wird es auch sein bei seinem zweiten Kommen. Sind wir in der Endzeit, ist mein Thema. Wirklich Neues gibt es gar nicht. In der Endzeit wird nichts mehr viel Neues geben, als was damals war, als Jesus kam. Wir singen das schöne Lied, Weihnachtslied, stille Nacht, heilige Nacht. Alles schläft, einsam wacht. Und es ist wirklich einsam. Verstehst du? Um viele Christen ist es wirklich einsam geworden. Du denkst, was mit dir stimmt was nicht. Du bist zu stolz, zu eingebildet, zu was weiß ich, was man dir vorwirft vielleicht. Einsam geworden, einsam wacht nur das traute, hochheilige Paar. Verstehst du, nur Maria und Josef sind beschäftigt mit dem neugeborenen König. Wirklich Neues gibt's nicht mehr. Endzeit ist nur voll ausgereifter Anfang. Das ist Endzeit, voll ausgereifter Anfang. Weißt du, am Anfang war der Mensch, schau, wie war es am Anfang? Genesis heißt ja das Buch der Anfänge. Wie war es am Anfang? Der Mensch wollte autonom sein, ihr werdet sein wie Gott. Und das ist passiert. Und wir sind schon fast vergöttlicht. Und was wollen die ganzen Esoteriker? Weißt du, ganz groß sich vergöttlichen, sich, was weiß ich, in welche Regionen sich versetzen. Das religiöse Ich-Wesen setzt sich durch, denkt an Kain. Willst du nicht mein Bruder sein, hau ich dir den Schädel ein. Weißt du, das ist heutzutage Ellenbogen-Dschungelgesetz. Am Anfang war Okkultismus ganz groß. Söhne Gottes und Söhne der Töchter der Menschen. Dämonen kamen auf die Erde, haben sich mit den Menschen vereint. Dämonie. Daher kommen auch die ganzen Göttersagen und Götterlegenden in den Kulturen. Das Gericht über die alte Welt war damals über den Tagen Noahs. Und sie, lies mal 1. Mose 7, Vers 8, 7 bis 8. Weißt du, ja, die Menschen achteten es nicht. Es war ihnen alles gleichgültig. Wie es am Anfang war, so wird es auch am Ende sein. Wenn ich dran denke, diese ganze revolutionäre Technik und diese baubegeisterte Einheitsmenschheit beim Turmbau zu Babel. Wir bauen einen Turm, wir wollen zum Mars. Was sagt Gott? Und selbst wenn du dort auf den Sternen kommst, will ich dich von dort hinabstürzen. Die Menschen werden hinkommen. Also wenn ich so die Bibel lese, da war es für mich ganz klar, als der erste Mensch zum Mond flog, haben manche Leute gesagt, der liebe Gott wird sie runterschmeißen. Habe ich gesagt, nee, glaub das nicht. Weißt du, Gott erlaubt es, dass du den Mond betrittst und dass du vielleicht dann Mars betrittst, unser Planetensystem, sogar zum Jupiter und zu anderen Planeten gehst. Aber Gott sagt, von dannen will ich auch holen. Und Tolstoi schreibt in einem seiner Werke, und selbst wenn der Mensch zum Mond, damals hat er ja nur diese Fantasie gehabt vom Mond, und selbst wenn der Mensch zum Mond fliegt, wird er seine Trichinen mit sich nehmen. Seine Krankheit, seine Seuche, seine Vergiftung, was er auch immer ist. Also du kannst nicht wegfliehen. Wenn wir die Bibel weiterlesen, 1. Mose 19, Genesis, dass dieses lasterhafte, reiche, stolze, sexuell pervertierte Stadt Sodom, Gott hat den Lot rausgeführt. Eigentlich hätte er viele rausführen können, aber er fand nur Lot, nicht einmal seine Frau. Mit Not und Mühe kam er aus Sodom und Gomorra raus. Verstehst? Das ist Endzeit. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Das hat der liebe Gott gesagt. In der Endzeit prophezeit Jesus, dass es so sein wird, wie es in Tagen Noahs war, wie es in Tagen Lots war, Lukas 17. Die Geschichte wiederholt sich. Unkraut und Weizen wachsen zusammen und bis zur Ernte. Und du kannst nicht trennen und sagen, jetzt, wir sind die reine Gemeinde, wir sind das Volk Gottes, wir sind die Heiligen der letzten Tage. Lass beides wachsen. Das Böse und das Gute. Endzeit ist deshalb eine Zeit von Extremen, von Polarisierung. Weißt du, das ist alles da. Da gibt es Menschen, die Gott lieben, die für Gott durch die Hölle gehen. Und da gibt es Menschen, die Gott ablehnen und mit Gott nichts zu tun und Atheisten, die Gott spotten und lästern. Deshalb hat Paulus diese Pastoralbriefe geschrieben für die nachapostolische Endzeit bis zur Wiederkunft Jesu. Ich möchte euch ermutigen, schaut auf unserer Homepage-Seite, da sind noch diese Bibellektionen runterzuladen, studiert diese Pastoralbriefe, Titus, Timotheus und so weiter, was Paulus hier geschrieben hat für die Gläubigen in der Endzeit. Halte fest an dem, was du gelernt hast. Halte fest an dem, was du erlebt hast. Halte fest an dem, wo Gott dich geführt hat, wie er dich geführt hat bis jetzt. Versuch nicht irgendwas Neues, sondern bleibe in der Wahrheit. In der Endzeit werden die Menschen, und das wird in den Briefen ganz deutlich, in diesen Pastoralbriefen ganz deutlich gesagt, die gesunde Lehre verachten. Die wollen nur Sensation, nur was erleben. Wir leben nicht vom Erleben. Wir leben von der inneren Veränderung in uns. Und wir müssen uns wieder ganz neu auf das Wort Gottes orientieren. Also macht diese Bibellektionen. Lernt noch und nochmals lernen und nochmals lernen. Ich habe mir die Mühe gemacht, diese Pastoralbriefe durchzuarbeiten. Ich weiß, da steckt so viel drin. Ich bin immer noch bei meinem Philemon. Da bin ich noch nicht weitergekommen. Da steckt so viel drin in diesem kurzen Brief. Da steckt so ein Potenzial drin. Wie verhalte ich mich als Christ? Wie lebe ich als Christ? Und hier schreibt Paulus zum Thema Endzeit. Denn es wird eine Zeit sein, in den Pastoralbriefen schreibt er, dann es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen, dass es ihnen in den Ohren juckt und sie werden die Wahrheit nicht annehmen. Weißt du, nur noch Power, 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 Power. Aber weißt, das ist nicht alles. Oder Heilung ist nicht alles, was nützt es, wenn du körperlich gesund bist und in der Hölle landest mit gesundem Körper. Und da heißt es hier weiter, 2. Timotheus 4, Vers 2. Timotheus 4, da heißt es von Vers 1, und sie werden abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Nur Märchen, nur Zeugnisse. Was sind Zeugnisse? Für mich persönlich sind Zeugnisse nicht so weltumwerfend. Es ist schön, dass du weißt, dass Gott lebt, aber es ist für dich, dass du überzeugt bist. Zeugnisse sind nur zur Überzeugung. Nur für dich, dass du ausweisen kannst, das habe ich studiert, das habe ich gelernt. Das sind Zeugnisse. Aber nicht für die Welt, dass du Reklame machst. Die echten Zeugen Jesu Christi bezeugen, er ist auferstanden, er ist in den Himmel gefahren und er wird wiederkommen. Er hat den Heiligen Geist gesandt. Das ist das Zeugnis. Aber sie werden sich Lehren aufsetzen, die werden erzählen von, was weiß ich von allem. Du aber sei, lieber Timotheus, nüchtern in allem. Ertrage Leid. Wo steht das? Wo wird das heute noch gepredigt? Ertrage Leid. Tue das Werk eines Evangelisten, eines der Verkündigten, eines Herolds und vollbringe deinen Dienst. Mach deine Arbeit. Mach deine Arbeit, die Gott dir aufgetragen hat, weiter. Also sei nüchtern. Ein Problem der Endzeit ist Unnüchternheit. So, in der Endzeit läuft alles zwar exakt nach der Vision von Daniel, dieses Standbild, ich habe auch diese Tage über Europa gesprochen, dieses Standbild Daniels, es erfüllt sich bis aufs i-Tüpfelchen, also so exakt in unseren Tagen, bis aufs i-Tüpfelchen. Und es erfüllt sich, was der Daniel dort im Geist geschaut hat, das Standbild des Nebukadnezars, die zehn Zehen, Europa, Entstehung des Europas, hört euch diese Predigt von Europa an. Und es ist nicht weiter verwunderlich. Weißt du, die ganzen Religionen und die ganzen Kulte, die ganzen Politiker, die werden nicht vom Geist Gottes geleitet. Und nicht einmal von Vernunft und Logik, sondern von Dämonen. Jeder große Politiker hat seine eigenen Wahrsager. In aller Liebe. Und lesen Horoskop. Gucken in die Sterne. Und versuchen das und zu deuten. Weißt du, kosmische Mächte beteiligen sich an der Politik. So wie es war am Anfang, vor der Sintflut. Kosmische Mächte. Und es sind die gleichen Mächte. Und die sind es, die die Schachfiguren hin und her schieben und austauschen. Die sind es, diese dunklen Mächte. Eigentlich heißt es in der Bibel, Gott setzt Könige ein und Gott setzt Könige ab. Aber das ist heute nicht mehr der Fall. Die Demokraten, das Volk von unten, setzt sie ein mit dem Kreuzchen. Und dann kämpfen sie und ringen sie, wie baue ich wieder neue Regierung? Und dann, hier bei uns in Deutschland haben sie 6 Monate gebraucht, bis die Regierung zustande kam. Gott lässt niemand unwissend verloren gehen. meiner Bibel heißt es beim Propheten Amos, bevor Gott irgendetwas tut, hat er seinen Propheten, seinen Knechten, seinen Kindern offenbart. Jeder Gläubige weiß, wenn er richtig mit Gott steht, du, es kann nicht mehr so weitergehen. Beim Untergang der Titanic, da war eine Frau, die hat sie überlebt. Auf der Titanic, die haben gesagt, die Titanic ist unsinkbar. Die haben gesagt, das kann ich gar nicht glauben, diese alte Frau. Die hat ihr Pelzmantel angezogen und die hat auf dem Deck draußen gewartet, als der Eisberg kam. Da war sie die Erste, die gerettet wurde, weil sie nicht geglaubt hat, dass die Titanic nicht unsinkbar ist. Glaub doch nicht, die Welt ist nicht unsinkbar. Die wird untergehen. Diese Mächte werden so klamm und heimlich untergehen und da wird keine Rettung geben, wie eins bei der Titanic. So, Daniel kann die Botschaft Gottes empfangen, weil er Zeuge Jesu Christus, Zeuge Gottes ist, weil er mit Gott wandelt, mit Gott lebt. Aber die Botschaft kam erst nach 21 Tagen zu ihm, wenn ich so Daniel 10 lese. Und ich, Leute, schaut die Geschichte, schaut die Völker, wie sie es zusammenstehen, wo sie sind, gerade im Augenblick, was jetzt gerade auf der Weltbühne passiert. Und da steht, der Fürst von Medien und Persien hat mich aufgehalten, bis der Engel Michael kam, der Fürst von Persien und Medien. Und auch jetzt, dass es noch nicht so weit ist, dass wir noch hier sind, dass wir uns noch ungehindert versammeln können, nach Daniel 10, Vers 13, da verdanken wir auch der Geschichte. Das sind Fürsten und Mächte, die um uns kämpfen. Die uns blockieren wollen, aber auch genau das Gleiche. Du kannst nicht, du willst, du wärst bereit, aber du bist unfähig. In Daniel 10, Vers 13 und folgende Verse, da heißt es, aber der Engelfürst des Königreichs von Persien, also von Iran heute Iran, Persien ist Iran, hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael, einer der Fürsten für das Volk Gottes, dieser Engelfürst, kam mir zur Hilfe und ich überließ ihn den Kampf und ich bin entronnen, den Fürsten von Medien und Persen, also diesen Fürsten. Iran wird noch eine ganz große Rolle spielen. Deshalb tobt die Welt, verstehst du, diese Atomverträge oder was wir abgeschlossen haben nach 12 Jahren. Und so weiter, die werden noch eine große Rolle spielen. Ich frage mich, warum passiert das alles so klamm und heilig und heimlich, so dir nichts, mir nichts. Gott benutzt Nationen, Supermächte sogar, die Weltreiche, um seinen Plan zu erfüllen. Und wir sitzen da, ach, das ist so weit weg, auf dem anderen Ende der Welt. Weißt du, Gott benutzt all diese Dinge, um seinen Plan zu erfüllen. Alles, wenn ich so dann lese die Geschichte von diesen Weltreichen, Daniel, auch beim Johannes in der Offenbarung, die Reiche dieser Welt sind Tiernaturen, sind Raubtiere, Bestien, wird regiert von Menschen ohne Gott, geistlosen Menschen in aller Liebe. Geistlose Menschen sind wie Tiere, selbst wenn sie noch so fromm sind. Die Weltreiche entwickeln die Tiernatur. Ich denke nur, vor Jahren war noch die Sowjetunion die erste atheistische Nation als solches, die Atheismus als Dogma, als Politikleitlinie gehabt haben. Atheismus als Staatsreligion, Gottlosigkeit. Aber die Christen haben es überlebt. Wenn ich an Bruder Fedotow denke und Bruder Muraschkin, Bischöfe der Untergrundkirche. Bruder Fedotow war 28 Jahre im Gefängnis für seinen Glauben und er hat an Jesus festgehalten, trotz der Sowjetunion, trotz der Gottlosigkeit. Und er war Bischof von 1800 Gemeinden in der damaligen Sowjetunion. Aber diese Reiche sind da. Wir, die Besten, verfolgen Christen. Versuchen, das zu vernichten. Aber der Glaube, der wird seines Glaubens leben. Halleluja. Und er war einige Male hier bei uns. Thea, du kennst ihn bestimmt und hast miterlebt. Die haben uns sehr gesegnet. Und ich habe guten Kontakt zu ihnen gehabt, all die Jahre. Die sind jetzt beim Heiland. Dieses vierte Weltreich, das war damals. Und deshalb, das Ende kommt zum Anfang zurück. Das vierte Weltreich, das römische Reich, diese Bestie, des ersten Jahrhunderts, war damals zur Zeit der Apostel, zur Zeit Jesu, wird auch hier wieder sein. Es ist nicht untergegangen, das Römische Reich. Das Römische Reich lebt in der katholischen Kirche weiter und bei uns in der Justiz. Und im Verborgenen und in der Endzeit tritt es wieder ganz groß auf, das Imperium Romanum. in der Endzeit. Plötzlich ist es da, europäische Gemeinschaft, römische Verträge, die wurden in Rom gemacht. Und daher spielt Europa und der Nahe Osten auch in der Endzeit eine zentrale Rolle. Sind wir in der Endzeit? Das ist meine Frage, die ich immer noch nachgehe. Und unser Jahrhundert weist große Parallelen zum ersten Jahrhundert. Unser Jahrhundert ist nur ein Jahrzehnt erst jetzt her. Wie es damals war, so wird es wieder sein. Damals war ein einheitliches Weltreich, ein einheitliches Wirtschaftssystem, ein einheitlicher Sprachraum. Alle sprachen Griechisch, heute sprechen alle Englisch. Damals wurde auf eine Währung abgewickelt, heute ist wieder eine Währung, die im ganzen Imperium gilt, auf dem ganzen Globus fast, Dollar, wird alles in Dollar abgewickelt. Dieser globale Handel, wir sind mittendrin. Das haben wir nicht gemerkt. Rom ist ganz weit weg. Durch den globalisierten Handel gab es im Römischen Reich Wohlstand für viele Menschen, Brot und Spiele. Verstehst du, Brot und Spiele? Heutzutage auch. Jetzt, wir haben Fußballweltmeisterschaften. Verstehst du, Brot und Spiele? Wir sind in der gleichen Phase, in der gleichen Entwicklung. Wir sind nicht so weit weg. In der Endzeit wird genau das Gleiche sein. Handel, Wohlstand, bequemes Leben. Da muss man noch einen Knopf drücken, die Tür geht auf, Jalousien gehen runter oder rauf, je nachdem. Damals existierte der Hellenismus, Polytheismus und multikulturelle Gesellschaft. Heute ist es genauso. Multikulti, überall, gang und gäbe. Egal wo, ob es das USA ist, hier in Europa. Manchmal, früher konnte ich Traktate auf der Straße verteilen, die Leute haben nur Deutsch gesprochen. Heute muss ich fragen, sind Sie ein Deutscher? Und meistens, wo ich denke, das wäre ein Deutscher, ist ein Ausländer. In aller Liebe. Die sprechen Deutsch, klar. Aber diese Multikulti, auch religiös. Wenn ich dran denke an die Geschichte, wie war alles am Anfang? Diese Seleukidenreich hatte Verbindung über die Seitenstraße, ich habe gestern auch über die Seitenstraße gesprochen, wirtschaftliche Kontakte zu den fernen Osten, China, bis hin Nordafrika und Marokko. Heute genau das Gleiche. Weltweiter Handel, die Seitenstraße wird nicht nur gebaut, die wird gebaut, vierspurig sogar. Früher ging es nur mit Kamele dort drüber, aber die wird gebaut, der große Handel kommt. Hör die Predigt von gestern, China und die biblische Prophetie. Dann das Ptolemäerreich bestand bis nach Spanien. Der ganze Mittelmeer wurde erfasst von diesem Reich. Eine Zeit wie damals und heute, Völker. Du kannst heute hinfahren, wo du willst. Tourismus ist was ganz Großes. Ich weiß noch, das Große, was war, wo man dann mal nach Italien fahren durfte. Das ist Reisefreiheit für die DDR-Bürger. Das ist heute alles ganz normal. Die Geschichte wiederholt sich. Rom war eine multikulturelle Stadt. Das Volk, die Stadt war voller Sklaven, voller römischen Soldaten und Söldnertruppen. Und diese Vermischung von Religion und Kultur, und da war sowas los, verstehst du? Diese Geschichte von Onesimus im Philemonbrief in der Bibel, plötzlich trifft sich Onesimus und Paulus im Gefängnis. Ich muss vorstellen, plötzlich kommt da einer reingeworfen und sagt, geh, und dann sagt er, Onesimus, Paulus, ich kenne dich doch irgendwoher. Was machst du hier? Ja, und dann bekehrt er sich und geht wieder zurück zu seinem Herrn. Oder soll zurückgehen zu seinem Herrn. Du siehst, so groß, so klein wird die Welt. Die Welt ist zu einem Dorf geworden. Nicht Shanghai damals mit 42 Millionen. Die Welt ist zu einem Dorf geworden. Da denkst du manchmal, du bist so weit weg. Nein, das ist um die Ecke nur. Die Zeit, wie es war, als Jesus ging, so wird auch die Zeit sein, wenn Jesus wiederkommt. Damals gab es falsche Propheten, falsche Messiasse, falsche Heilande, falsche Welterlöser, falsche Weltverbesserer. Wir sind hier. Und ich bin hier heute Morgen, um einfach euch Mut zu machen, lasst uns bereit sein auf die Wiederkunft Jesu Christi. Es geht um unser Heil und unsere Seligkeit. Der Tag Gottes kommt. Weißt du, wir sollen uns fragen, was ist wichtig? Was sind Prioritäten? Worauf kommt es wirklich an bei uns? Nicht nur, dass ich mich bekehre. Das ist nicht alles, mich zu bekehren, sondern jagt nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Weißt du, wir müssen, wenn Jesus wiederkommt, schon vorher geglaubt haben. Nicht nur, wenn er kommt, ihr werdet ihn sehen, aber da wird sich nicht groß was verändern. Wir sollen jetzt Schätze sammeln, die im Himmel sind. Jetzt die Zeit auskaufen. Jetzt die Todeslinie überschreiten. Jetzt sich für das Jenseits zu vorbereiten. In der Endzeit, weißt du, der Teufel wird mit sämtlich vielen Lügen kommen und Märchen erzählen und die Sache Jesu mies machen. Das hat keiner gesehen. Wer weiß, ob Jesus überhaupt gegeben hat. Jesus wird verleugnet. Auch das ist gang und gäbe. Warte nur, weißt du, früher war Spiegel und Stern und die Bunte, die haben immer gleich vor Weihnachten und Ostern alle Legenden da aufgedeckt, verstehst? Jesus war verheiratet mit der Maria Magdalena. Oder lauter Unsinn, lauter lächerliche Dinge und Jesus schlecht und madig zu machen. In der Bibel heißt es, Jerusalem oder die heilige Stätte wird von Heiden zertreten. Auch das ist wichtig. Und das möchte ich betonen. Was kommt auf uns zu? Die heilige Stätte wird zertreten. Die Gräuel an heiliger Stätte. Der Gottesdienst, bitte haltet euch fest, wird von geistlosen, gottlosen Menschen gestaltet. Die Gottesdienste hin und her. Schaut euch die Geschichte an. Da geht es nur um Rimidimi. Da geht es nur um Show, die, was abgezogen wird. Die Heiden bestimmen die Gottesdienste. Weißt du, da geben sie sogar Aufträge an McKenzie, die sollen feststellen, wie können wir mehr Leute erreichen. Heiden kontrollieren den Lebenslauf vieler Menschen. Ungläubige versuchen, gerade den Gottesdienst zu gestalten. Beten nicht so laut und nicht so aufgeregt. Weißt du, der Gläubige hat kaum Platz mehr. Der Bibelgläubige, der aus der Bibel was lesen möchte, was Gottes Wort hören möchte, der wird ausgelacht, die Umi. Also, das ist nur was für die Alten, für die Pharisäer, für die Schriftgelehrten da, aber das ist nicht mehr für uns. Weißt du, alle Plätze, Orte und so weiter werden von Heiden zertreten, alle Bereiche des Glaubens sind dem Heidentum ausgeliefert, den Massenmedien. Da werden heilige Dinge gelästert. Verstehst du? Halleluja. Da gebrauchen gottlose Menschen, nehmen das ins Maul und denken, was weiß ich, wie groß sie sind, sind alles nur Spötter. Das Volk Gottes wird entwaffnet, entmündigt. Der Teufel versucht mit allen Mitteln, die Gemeinde Jesu zu kontrollieren. Weißt du, dass sie keine Verteidigungswaffen haben, keine Argumente mehr haben dagegen, keine Geheimnisse, da wird alles entlüftet oder gelüftet. Ausgeforscht und studiert und Doktorarbeit darüber geschrieben. Und dann Verrat. In der Bibel heißt es, in der Endzeit wird ein großer Verrat sein. Nicht nur beim Judas und Jesus, sondern in der Endzeit wird ein großer Verrat sein. Vater und Sohn werden sich gegenseitig verraten und Mutter und Tochter. Ungerechtigkeit wird herrschen, Lieblosigkeit, Aberglaube und Unglaube. Und erst wenn es nichts mehr geht, wird der Herr eingreifen. Erst dann, wenn es nichts mehr geht. Und dann steht in der Bibel, die unreinen Geister kommen. Meinst du, wenn das Menschensohn wiederkommt, dass er Glauben finde? Er wird viele Religionen finden, viele religiöse Aktivitäten. Die Kirchen werden voll sein zu den Konzerten, Ausstellungen und was weiß ich alles. Aber das Wort Gottes wird rar sein. Da heißt es, sie werden von einem Ende der Welt fahren zum anderen Ende, um ein Wort Gottes zu hören. Und heutzutage ist Wort Gottes rar. Wenn du Wort Gottes, echt das Wort Gottes suchst, dann musst du auf den Knien rutschen, um zu finden. Der echte Glaube ist in der Endzeit wichtig, wird wichtig sein, sogar lebensnotwendig sein. Muss unser Leben bestimmen. Aber wenn ich so anschaue, weißt du, nur noch oberflächlich, alles nur oberflächlich, 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 oberflächlich. Nur noch genießen. Die meisten verstehen sowieso nicht, was sie sagen oder was sie gepredigt wird. Ach, ich bin so gesegnet worden. Das werde ich nie vergessen. Da kommt doch die Frau raus, da in der Nazareth-Kirche kommt raus. Ach, und dann, ich kam rein, sie hat mich nicht erkannt oder nicht gekannt. Und dann frage ich, wie war der Gottesdienst? Oh, ich bin so gesegnet. Dann habe ich gesagt, was wurde da gepredigt? Ich bin so gesegnet und ist weitergelaufen. Was nützt es, wenn du so gesegnet bist und nicht sagen kannst, was passiert ist? Was sich verändert hat? Menschen in der Endzeit werden rebellisch sein, im Protest sein, gegen Gott rebellieren. Da wird es lauter Protestanten geben. Nicht nur evangelische, sondern Protestanten, die gegen das protestieren, gegen das protestieren. Das muss abgeschafft werden. Und der ganze Abfall kommt aus dem Protestantismus. Ganz einfach. Der Glaube steht doch in... Ich treffe doch in Indien, in Kalkutta, einen evangelischen Pfarrer in der Dying Klinik von Mutter Teresa, und plötzlich spricht er mit mir Deutsch, sage ich, wo kommen Sie her? Ich komme aus Berlin, sage ich, wir auch. Ich war Pfarrer in Rudow und sagte, warum sind Sie jetzt nicht mehr Pfarrer in Rudow? Weißt du, die glauben nicht mehr an der Auferstehung, die Evangelischen. Verstehst du, glauben, da, und ich will nicht nur Nägel zählen in der Kirche, hat er mir gesagt. Dazu bin ich nicht, habe ich nicht Theologie studiert. Ich will Gott dienen, und hier in der Dying Klinik, da kann ich dem lieben Gott dienen, den sterbenden Menschen. Verstehst du? In der Kirche glauben sie nicht mehr an die Auferstehung. Gott ist tot. Das ist aus der evangelischen Kirche hinausposaunt worden. Wer glaubt dann noch an Gott? Also der Unglaube. Meinst du, der Sohn Gottes wird noch Glauben finden? In der Endzeit? Ich warte nicht auf Verfolgung. In der Endzeit wird es keine Verfolgung geben. Also die Zeit ist vorbei. Der Teufel ist viel zu schlau, um Christen zu verfolgen. Denn er weiß, je mehr Märtyrer, desto stärker wächst die Kirche Jesu Christi. Aber er wird verführen. Nicht verfolgen, sondern Verführung wird sein Motto sein, die Lösung sein, wie er agiert. Verführung. Und das ist so schlimm. Und die Bibel sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würden selbst die Auserwählten nicht mehr gläubig und nicht mehr durchkommen. Das Problem der Endzeitgemeinde wird Verführung sein. Zahlreiche Christen fallen auf die unterschiedlichsten Verschwörungstheorien herein oder Lügen herein und glauben, das ist die Lösung. Nein, komm zurück zur Bibel. Viele verlieren den klaren Blick und bleiben ahnungslos. Darum hat der Teufel so leichtes Spiel mit der Verführung, weil sie ihre Bibel nicht mehr lesen. Die lesen jeden Schund, jeden Mist, jeden Dreck. Aber die Bibel lesen sie nicht mehr. Fang an, die Bibel, das nackte Wort Gottes zu lesen. Die Endzeitverführung wird durch alle Gemeinden und Kirchen gehen. Warum? Die Leute sind gut versorgt, sie haben gute Predigten, gute Musik, wunderbare Akustik, schönen Raum. Aber das ist nicht, was wir brauchen. Unsere Seele muss wieder Kraftfutter bekommen. Weißt du, suche den Herrn, heißt es immer in der Bibel, und ihr werdet leben. Von Pfingsten bis zur Wiederkunft Jesu ist Endzeit. Von Pfingsten bis zur Wiederkunft Jesu ist Endzeit. Woher weiß ich das? Was in der Bibel drin steht. Und Judas 4, das schreibt vorwiegend an die Gemeinden. Und in den Gemeinden sind einige Menschen, die sich eingeschlichen haben, über die schon längst das Urteil Gottes gesprochen ist. Die Leute sind verwirrt in den Gemeinden. Weißt du, da bekehren sich Leute. Und wir wollen nicht Leute aufnehmen, die sich nur einfach bekehren. Die Leute müssen zuerst mal durch die Waschmaschine in die Quarantäne, zuerst mal entseucht werden, weil viele kommen aus der Esoterik, aus was weiß ich, aus welchen Räumen. Wir müssen zuerst mal gereinigt werden. Aber viele haben sich mit eingeschlichen, weil man so tolerant war. Ach, wir sind so dankbar, dass Bruder sowieso und Schwester sowieso da ist. Aber die Frage ist er überhaupt bekehrt? Ist er überhaupt wiedergeboren? Ist er überhaupt geisterfüllt? Lebt es wirklich im Herrn? Nicht nur, dass er nur da ist und seinen Platz ausfüllt. Mir ist es egal, wie viele Leute da sind. 5 oder 500. Lieber 5 echte als 500 falsche. Der Teufel ist es, was die Menschen benutzt. Hauptsache die Masse ist da. Und deshalb vereinen sich die Kirchen. Hauptsache wir füllen den Raum wieder, nützen den Raum wirklich sinnvoll. Reich Gottes ist nicht Äußerlichkeit. Reich Gottes ist Innerlichkeit. Reich Jesu ist nicht von dieser Welt. Und Reich Jesu ist auch nicht Israel. Weißt du, die Apostel waren ja Juden. Wann wirst du aufrichten das Reich Israel? Jesus sagt, das gebührt euch gar nicht zu wissen. Das geht euch gar nichts an. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, Apostelgeschichte, und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann hat er gesagt, auf diesen Tempel hier, dieser Tempel, da wird kein Stein auf den anderen stehen. Gottes Wille war die Zerstreuung der Juden, damit sie auch gerettet werden können. Und ich sagte euch heute eines, der Staat Israel, der 1948 entstanden ist, ist die größte Verführung der Christenheit. In aller Liebe. Damals gab es diesen Staat Israel. Damals regierte ein Herodes über Jerusalem. Damals und so weiter haben sie den verschiedenen Messias erwartet, bis das Reich wirklich untergegangen ist, Bar Kochba und vieles andere mehr. Und in der Endzeit ist der Zionismus wieder da. Das Reich Israel wird von Jesus aufgerichtet und nicht von den Zionisten. Nur nebenbei. Wir gehen schweren Tagen entgegen. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Die Gräuel der Verwüstung an heilige Städte, Matthäus 24. Der Teufel kennt die Bibel. Der kennt die Bibel sehr gut. Weißt du, was nützt es, wenn wir die ganze Welt gewinnen und Schaden an unserer Seele nehmen? Das nützt gar nichts. Und Gott möge uns die Augen öffnen, dass wir erkennen, worauf es wirklich ankommt. Es geht, dass wir innen, in unserem Leben was haben. Denn wir werden eines Tages diese Erde verlassen, der eine früher, der andere später. Jeder von uns. Gott hat gesetzt, den Menschen einmal zu sterben, dann aber das Gericht. Und das ist schon die Endzeit. Billy Graham hat einmal in einer Predigt gesagt, das habe ich noch gehört, in einem der Filme, die vorgeführt hat, Billy Graham Filme, und hat gesagt, wenn ich hier die Augen zumache, ist für mich die Welt zu Ende gegangen. Wenn ich hier die Augen zumache. Weißt du, eben, wenn wir hier die Augen zumachen, ist für uns die Welt zu Ende gegangen. Da ist die Endzeit da. Und deshalb konnten der Apostel so pauschal schreiben, wir leben in der Endzeit, bis Jesus wiederkommt. So lange dauert die Endzeit. Und das ist Gnadenzeit auch gleichzeitig, damit der eine und der andere sich bekehrt. Mach die Augen auf. Erkenne, wie spät es ist. Lass dich nicht belügen, dich verdrehen, dich manipulieren. In der Endzeit ist es so wichtig, dass du Gott persönlich kennst. Nicht nur von Hören und Sagen. Pastor Matthäus hat gepredigt darüber. Nein, entdecke selbst den lieben Gott. Entdecke selbst das Reich Gottes. Nütze selbst die wertvolle Zeit, die du hast, und verschwende sie nicht. Und beschäftige dich nicht mit Nebensächlichkeiten. Weißt du, die Nebensächlichkeiten stehlen dir nur die Lebenskraft. Und du wirst älter. Du wirst älter. Denk an die Versuchung Jesu. Die letzte Versuchung war, fall nieder und bete mich an und ich will dir alles geben. Hör auf. Jesus hat gesagt, danke, ich verzichte darauf, ich brauche das nicht. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Und da müssen wir wieder zurückkommen. Nicht nur haben, 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 sein, 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 sondern wir sollten wirklich Christus finden. Wie heißt es einmal? Augustinus hat einmal gesagt, damals hat er noch gar nicht so lange gedacht, hat er gesagt, was nützt es, wenn Jesus 1000 Mal in Bethlehem geboren wird und nicht in deinem Herzen? Was nützt es, wenn du alles weißt und Jesus nicht in dir ist? Ich bete mich an. Das ist die Versuchung. Weißt du, eine prächtige Show. Das kommt bei den Menschen an. Alle diese Reiche will ich dir geben. Fall nieder und bete mich an. Jesus hat ganz klar gesagt, suche nicht das Ansehen bei den Menschen, sondern das Wohlgefallen Gottes. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns Augen öffnest für diese unsichtbare Welt, für das Reich Gottes. Und dass du uns die Augen zeigst und die Augen öffnest, dass wir sehen, wir sind mittendrin in der Endzeit. Das Ende ist nahe herbeigekommen. Wir sollen umkehren, wir sollen ernst machen. Wir sollen die Zeit auskaufen, die noch frei ist und die noch zu uns zur Verfügung steht. Unsere Lebenszeit nützen, bis du kommst. Und du kommst bald in den Wolken. Und die, die dir gehören, die werden auferstehen und die werden verwandelt werden und die werden dir entgegengerückt werden. Und nur die werden den Ton der Posaune hören, nicht die anderen. Die anderen werden weiter schlafen. Herr, gib uns hörende Ohren, Herr, du sagst einmal, meine Schafe hören meine Stimme. Oh Gott, ich möchte, dass dein Volk deine Stimme hört. Öffne unsere Ohren, öffne unsere Augen, öffne unser Verstand, dass wir verstehen die natürlichsten Dinge um uns herum. Hilf uns dabei, Heiland. Gib uns das rechte Verständnis deines Wortes und deines Geistes. Amen. Amen.